Ja, unser Predigtwort heute ist aus Genesis 32, Vers 1 bis 33, Vers 4. Wir werden das Wort Gottes abwechselnd lesen. Die Männer beginnen mit dem ersten Vers und die Frauen mit dem zweiten Vers und so weiter. Wenn ihr aufstehen möchtet, um Gottes Worte zu lesen, ihr könnt auch aufstehen. So lesen wir die Männer zuerst. Und Laban stand früh am Morgen auf, küsste seine Söhne und seine Töchter und segnete sie. Und Laban ging und kehrte an seinem Ort zurück. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist der Herrlager Gottes. Und er gab dieser Stätte den Namen Mahanaim. Und er befahl ihnen, so sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob, bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin bis jetzt geblieben. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten, wir sind zu deinem Bruder, zu Esau gekommen, und er zieht dir auch schon entgegen, und 400 Mann mit ihm. Wird das übrig gebliebene Lager entkommen können. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen, und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja, Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Und 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, Herde für Herde besonders, und sagte zu seinen Knechten, zieht vor mir her, und lass einen Abstand zwischen Herde und Herde. Dann sollst du sagen, deinem Knecht Jakob, es ist ein Geschenk, Gesan an meine Herren, an Esau, und siehe, er selbst ist hinter uns. Und sollst sagen, siehe, dein Knecht Jakob ist selbst hinter uns. Denn er sagte sich, ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Danach erst will ich sein Gesicht sehen. Vielleicht wird er mich annehmen. Und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine Mägde und seine 11 Söhne über die Furt des Jabok. Und Jakob blieb allein zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Sorry. Okay. Bewältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob.
Da sprach er, nicht mehr Jakob, sondern Abraham, sondern Israel, denn du hast den Gott und den Menschen gekannt
und hast überwältigt. Und Jakob gab der Städte den Namen Peniel, denn ich habe Gott und Angesicht zu Angesicht gesehen und seine Seele ist gerettet worden. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen nicht, der über der Gelegenheit ist. War er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel berührt hat. Und er stellte die Mägde und ihre Kinder voran und Lea und ihre Kinder dahinter, und Rahel und Josef zuletzt. Esau aber lief ihm entgegen und ahmte ihn und fiel ihm um und küsste ihn und sie weinten. So ist das Gottes Wort, selig ist, die das Wort hören und bewahren. Ja, wir kennen alle die Geschichte über Jakob. Er hatte seinen Vater Isaac ausgetrickst, damit sein Vater ihn und nicht Esau gesegnet hatte. Der Segen für den Erstgeborenen ist ein Segen Gottes für eben den ersten Sohn. Das ist etwas sehr Wichtiges. Und aus diesem Grund war Esau sehr wütend auf Jakob und wollte ihn sogar töten. Besorgt bat Rebekka Isaac, Jakob unter dem Vorwand, eine Frau zu suchen, nach Laban, also Rebekkas Bruder, zu schicken. Also floh Jakob von Esau nach Mesopotamien zum Haus seines Onkels und blieb dort 20 Jahre lang. 20 Jahre lang. Aber mit dem zunehmenden Reichtum und von Jakobs, obwohl Jakob auch betrog eigentlich, begann Laban und seine Familie Jakob nicht zu mögen und ihn weniger gut zu behandeln. Inmitten solchen Umständen sagte Gott zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und deiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein. Aber Jakob war auch nicht jemand, der ehrlich genug war. Er machte einen Plan, um Laban zu entkommen, was Laban sehr verärgerte. Nach dem Problem mit Laban wollte Jakob nun in das Land Kanaan zurückkehren. Er hat noch alte Schulden bei Esau, die noch nicht bezahlt wurden. Die Verse 1 bis 24 beschreiben, wie Jakob mit sich selbst kämpfte, um sich den bevorstehenden Problemen zu stellen. Im Leben können Probleme und Schwierigkeiten wegen drei Dingen auftreten. Das kann geschehen in unserem eigenen Leben, oder vielleicht in unserem Familienleben, oder auch in der Gemeinde. Manchmal ist es ganz und gar unsere Schuld. Manchmal es ist es zum Teil von uns selbst verursacht, aber nicht ganz unsere Schuld. Aber manchmal kann auch ohne unsere Schuld Probleme kommen. Jakob hatte aufgrund seiner eigenen Fehler viele Probleme in seinem Leben. Sein Leben war voller Tricks und Strategien, damit er bekommen konnte, was er wollte. Obwohl man in seinem Leben auch Strategie entwickeln muss, vergaß Jakob oft, die Interesse anderer zu denken und verletzte viele seiner Mitmenschen. Also Jakob, als er noch bei Laban war, hat Yahweh, unser Herr, zu ihm gesagt, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein. Indem Gott Jakob befiehlt, in das Land Kanaan zurückzukehren, möchte Gott nicht nur, dass Jakob in das verheißene Land zurückkehrt, aber auch, dass er sich den Problemen seiner Vergangenheit stellt, die noch nicht gelöst wurden. Obwohl Gott ihm gesagt hat, dass er mit ihm sein wird, wusste Jakob, dass das Problem mit Esau nicht ohne eine Folge oder eine Konsequenz gelöst werden könnte. Gottes Begleitung und Gegenwart löschen nicht unsere Verantwortung und Verpflichtungen. Ich mag die Präzision der Begriffe schuldig, Schuld und Schulden. Alle sind verwandt, diese drei Begriffe, und kommen von einem gleichen Stamm. Wenn man schuldig ist, dann hat man die Schuld, immer eine Schulden zu bezahlen. Fehler oder Sünde haben eine Folge, nämlich eine Schuld, die bezahlt werden muss. Deswegen vergleicht Jesus oft, zum Beispiel in Matthäus 18 oder Lukas 7, die Sünde mit Schulden. Solange die Schuld nicht bezahlt wird, gibt es keine Gerechtigkeit. Wer muss eine Schuld zahlen? Normalerweise ist es der Schuldige oder der Schuldner, der die Schuld bezahlen muss. Aber muss auch nicht, solange jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Solange diese Schulden nicht bezahlt werden, gibt es keinen Frieden und keine Gerechtigkeit. Und was ist Vergebung? Vergebung ist, wenn die unschuldige Partei bereitwillig ist, die Schulden zu übernehmen. Es ist also nicht genug, Reue der Schuldigen, um Vergebung zu ermöglichen. Aber die unschuldige Partei muss auch bereit sein, einen Teil oder die gesamte Schuld zu tragen. Ebenso bei unserer Sünde mit Gott. Oft fragt man, Warum der Herr Jesus Christus am Kreuz sterben musste, kann er, der allliebende und allmächtige Gott, nicht einfach den Menschen die Vergebung schenken und verkünden. Man stellt solche Fragen, weil man sich man nicht versteht, dass Gott den Menschen nicht vergeben kann, solange die Sünde nicht bezahlt wurde. Wenn er das tun würde, wäre er nicht gerecht. Ein allmächtiger Gott kann nicht ungerecht sein. Die Bibel sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Ein Mensch, der Schuldigte, kann seine Schuld wegen der Sünde nicht bezahlen, weil dies bedeutet, dass er sterben muss. Aber wenn Gott uns vergeben will, bedeutet dies, dass Gott bereit sein muss, unsere Sünden auf sich selbst zu tragen. Nur dann kann er uns vergeben. Deshalb auch starb unser Herr Jesus Christus am Kreuz, um unsere Sündenschuld auf sich selbst zu tragen. So kann Gott uns erst Vergebung schenken, ohne seine Gerechtigkeit zu verletzen. Deswegen sagt die Bibel, und euch, da ihr tot waret in der Vergehung und in der Unbeschnittenheit unseres Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, nachdem er den Schuldschein gegen uns gelöscht hat, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn an Kreuz nagelte. Deswegen die Vergebung bekommen wir nur von Gott in Christus. Ohne Christus kann Gott uns nicht vergeben. Zurück zum Konflikt zwischen Jakob und Esau. Esau war nicht bereit, die Schuld Jakobs vor 20 Jahren zu tragen oder zu übernehmen. Darum hat er, als er hörte, dass Jakob nach Kanaan zurückkehrte, wollte er Jakob mit 400 Menschen treffen. Wir fragen einfach, warum Esau mit 400 Leuten kommen wollte. Um das Kommen Jakobs willkommen zu heißen? Mit 400 Leuten? Oder er wollte gegen Jakob einen Krieg führen? Es war klar, dass Esau gegen Jakob in den Krieg ziehen wollte. Und Jakob wusste das. Deshalb sagt das Wort Gottes, als Jakob das wusste, hatte Jakob große Angst. In Jakob entstand ein großer Kampf. Jakob versuchte, das Problem mit seiner Logik zu lösen. Er wusste, dass die Verluste, die er tragen könnte, verschieden sein könnten. Sein Eigentum, seine Frauen, seine Kinder oder sogar sein eigenes Leben. Aus diesem Grund versuchte er, dieses Problem mit verschiedenen Strategien zu lösen. Und in Beziehung auf die Strategien war Jakob jemand, der das immer benutzte. Sowohl gegen Esau, als auch gegen seinen Vater, als auch gegen Laban. Und jetzt versuchte er, wieder eine gute Strategie zu entwickeln. Er bereitete ein Geschenk für Esau als Bestechung vor, in der Hoffnung, dass ihr Problem mit dieser Bestechung gelöst werden könnte. Um die Verluste zu verringern, ist er möglicherweise tragen musste, teilte er seine Besitztümer in zwei Gruppen ein. Dann stellte er seine Familie in die hintere Reihe. Aber alle diese Strategien brachten Jakob keinen Frieden. Obwohl Jakob ja eigentlich wusste, dass Gott selbst, der ihm befohlen hatte, nach Kanaan zurückzukehren. Auch obwohl er unterwegs eine Gruppe von Engeln Gottes atau oder Herrlage Gottes traf. Wir wissen nicht genau, warum Gott diese Armee gesandt hat, um sich mit Jakob zu treffen. Aber ich bin sicher, Moses hat diesen Vorfall nicht ohne Grund erzählt. Diese Engel waren nicht zufällig da, denn sie lagerten ja neben Jakobs Lager, also sodass zwei Lager gebildet wurden. Also gab Jakob den Ort den Namen Mahanaim, das bedeutet das Doppellager. Deshalb gehe ich davon aus, dass diese Armee von Gott gesandt wurde, um Jakob zu begleiten. Aber all dies reichte jedoch nicht aus, um Jakob zu trösten, da Jakob wusste, dass seine Fehler Konsequenzen hatten. Vielleicht wusste er, dass Gottes Begleitung ausreichte, um sein Leben zu schützen. Aber er war immer noch besorgt, dass Esau ihn töten konnte. Vielleicht war er auch bereit, wenn er sein Eigentum verlor. Aber was ist, wenn er seine Frau und seine Kinder verlor? Deshalb sagte er zu Gott, rette mich doch von der Hand meines Bruders, von der Hand Esau, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa komme und mich schlage, die Mutter samt den Kindern. Du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja, Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen, wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Oft ist unser Leben wie das von Jakob. Manchmal gibt es Zeiten, von unseren Problemen wegzulaufen. Aber manchmal nimmt uns Gott mit, um uns unsere Probleme zu stellen. Es gibt Dinge, die überhaupt nicht unsere Schuld sind, natürlich. Aber manchmal kann es auch Fehler geben, die wir beheben müssen, also unsere Fehler. Und wir wissen, dass unsere Fehler Konsequenzen haben, die wir tragen müssen. Es gibt noch Schulden, die bezahlt werden muss. Wir haben vielleicht Angst. Wir sind verwirrt. Wir wissen nicht, wie wir unsere Probleme lösen sollen. Wir haben vielleicht alle Möglichkeiten gerechnet. Vielleicht dieser Worst Case, Best Case, schlechtesten oder beste Fall. Wir haben Pläne und Strategien zu lösen unserer Probleme gemacht. Aber trotzdem, es gibt keine Ruhe und keinen Frieden in unserem Herz. Wir wissen vielleicht schon, dass unser Herr uns nicht verlassen hat. Er ist immer bei uns. Aber wir haben immer noch Angst. Jakob war ja keine perfekte Person. Er hat viele Fehler gemacht. Aber eine Sache, die gut an ihm ist, ist, dass er immer von Gott gelehrt und geführt werden möchte. Er betete oft zu Gott. Er hat Gott immer in seine Kämpfe einbezogen. Obwohl er geschickt in Strategien war, wusste er, dass er Gott war, der ihm wirklich helfen konnte. Unser Fehler ist, dass wir uns oft auf uns selbst verlassen und Gott vergessen. Mit dem Fortschritt in der Technologie vergessen wir die Menschen Gott. Der Corona-Ausbruch ist eigentlich eine gute Gelegenheit für die Menschen, zu Gott zurückzukehren, um Gott wieder zu suchen. Aber die Menschen suchen Gott nicht. Menschen verlassen sich nur auf ihre eigenen Kräfte. Bei Jakob ist es nicht der Fall. Und Gott offenbarte sich eigentlich immer als ein Gott, der in alle Teile unseres Lebens involviert sein will. Auch in den Problemen, die durch unsere eigene Schuld verursacht werden. Gott kam zu Jakob, um an seinem Kampf mit ihm teilzuhaben. Es gab einen Engel oder einen Boten, der von Gott gesandt wurde, um an Jakobs Kampf teilzunehmen. Die Frage ist, wer ist dieser Engel oder dieser Bote? Später wurde gesagt, dass er sowohl Gott als auch Mensch sei. So wissen wir, dass er kein gewöhnlicher Engel ist, sondern ein Engel, der in der Bibel als der Engel Yahwehs oder Malach Yahweh bezeichnet wird. Malach Yahweh ist Gott selbst. Aber er wurde auch von Gott gesandt. Da niemand jemals den Vater gesehen hat, sehen kann und sehen darf, haben wir keine andere Wahl zu vermuten, dass er der zweite Person Gottes ist, nämlich Jesus Christus. Malach Yahweh ist also der vorinkarnierte Christus, in dem Christus die Form eines Menschen annimmt, so dass er Gott aber gleichzeitig auch ein Mensch ist. Wir fragen, ob dieser Malach Yahweh gerade in dieser Nacht angekommen war oder ob er eigentlich der Anführer der vorher genannten Engelarmee war, die Jakob in Mahanaim begegneten. Wenn unsere vorherige Annahme richtig war, dass die Armee des Engels Jakobs Gruppe begleitete, dann kam Malach Yahweh, der Anführer dieses Engels war, zu Jakob und schloss sich dem inneren Kampf Jakobs an. Unsere Frage, wofür? Hosea 2, Vers 3 bis 6 gibt uns weitere Informationen. Und er wird Jakob heimsuchen, nach seinem Wegen, nach seinen Taten, ihm vergelten. Im Mutterleib hinterging er seinen Bruder und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. In Bethel fand er ihn und dort redete er mit ihm. Und der Herr, der Gott der Herrscherin, Yahweh ist sein Name, sprach: Ja, du darfst mit Hilfe deines Gottes zurückkehren. Nur bewahre Treue und Recht und hoffe beständig auf deinen Gott. Es gab also zwei Gründe für den Kampf Malach Yahweh mit Jakob. Erstens zu erklären, dass vor ihm, vor Jakob, also ein Urteil lag, dass er wegen all der Sünden tragen musste, die er begangen hatte, sogar seit er im Mutterleib war. Und zweite ist, so dass Jakob Buße tut und sich an Gott wendet. Anstatt alle eigenen Strategien, um seine Probleme zu lösen, verlangt Gott eigentlich die Buße Jakobs. Verlangt Gott einfach die Buße, statt alle Strategien. Und Jakob bereute und bat um Gnade und Barmherzigkeit. Er wollte den Malach Yahweh nicht lassen. Jakob kannte seine Sünde. Er war auch bereit, umzukehren. Aber er bat verzweifelt um Gnade, um von der Verurteilung befreit zu werden. Und er würde nicht aufhören zu flehen, bis Malach Yahweh ihn segnete. Seltsamerweise schlug Malach Yahweh mitten in diesem Kampf Jakobs Hufgelenk, sodass das Hufgelenk Jakobs wurde verletzt und verrenkt. Aber Jakob bat immer noch um Gnade und bat um Segen. Malach Yahweh segnete ihn und änderte sein Name in Israel und ging. Eine große Frage für uns: Warum hat Gott Jakob verletzt? Jakob hat doch um Gnade gebeten. Warum hat Gott ihn stattdessen verletzt? Das ist eigentlich der Gottesweg, Jakob zu helfen. Wir müssen uns vorstellen, dass Esau gegen Jakob in den Krieg gezogen war. Esau war nicht bereit, Jakob zu vergeben. Jakob dachte, dass Esaus Herz durch seine Geschenken, die er vorbereitet hatte, weich gemacht werden könnte. Aber Gott wusste, dass das für Esau nicht genug wäre. Aber als Esau seinen verletzten Bruder sah, also als er sah, wie sein Bruder mit der Verletzung 7-mal sich niederkniete und mühsam wieder aufstand, wurde Esau Herz weich geworden. Wir müssen uns so vorstellen, Jakob war gerade verletzt, am Hüftgelenk, und er musste 7-mal knien. Wie macht er das? Siebenmal. Esau umarmte Jakob und kämpfte nicht mehr gegen ihn. Hier können wir sehen, dass Menschen strategisch vorgehen können, aber unser Weg ist nicht unbedingt der beste. Jakob musste verletzt werden, aber das löste sein Problem. Manchmal tut Gott in unserem Leben Dinge, die wir in unserem Leben nicht mögen. Aber es könnte sein, dass die Dinge, die wir nicht mögen, eigentlich Gottes Hilfe für uns sind, um uns von unseren Problemen zu helfen. Oft sind wir in unseren Gebeten nur dankbar für die Dinge, die uns gefallen. Selten sind wir dankbar für Dinge, die wir nicht mögen. Aber Schwierigkeiten und Probleme können auch von Gott genutzt werden, um uns zu helfen. Was können wir von dieser Geschichte lernen? Gott kann uns zu Problemen führen. Auch die alten Probleme, die wir lösen müssen. Im Umgang mit Problemen können wir Strategien entwickeln und versuchen, sie zu lösen. Aber nicht unbedingt in unserem Weg ist das Beste. In unserem Kämpfen dürfen wir Gott nicht vergessen. Wir müssen mit Gott ringen und auch ihnen schauen, ob es eigentlich Sünden gibt, gegen die wir umkehren müssen. Mit Buße bekommen wir Vergebung. Aber Vergebung bedeutet nicht, dass wir keine Schulden mehr tragen müssen. Gott kann uns auf seine Weise helfen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Auch durch Dinge, die wir nicht unbedingt mögen. Als Abschluss zitiere ich von Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Lass uns beten. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wie Jakob sind wir Sünder. Wir haben viele Sünden begangen. Die Dinge, die du nicht willst. Wir haben vielleicht auch viele Leute, wie Jakob, auch verletzt. Wir haben versucht zu rennen von unseren Problemen. Am Ende aber müssen wir immer uns noch damit auseinandersetzen. Gott, wir sind oft wie Jakob und versuchen aus eigener Kraft unsere Probleme zu lösen. Aber vielleicht eigentlich, was du von uns verlangst, ist unsere Buße. Deswegen, Herr, wir bitten dich um Vergebung. Wegen Menschen, die wir verletzt haben, bitten wir dich um Vergebung. Und hilf uns, unsere Probleme auf deine Weise zu lösen. Wir danken dir, Herr, dass du ein Gott bist, der unser Problem begleiten möchte, obwohl wir deine Barmherzigkeit eigentlich nicht verdienen. Aber wir sind dankbar, dass du uns nicht weggeworfen hast und sogar mit uns ringen wolltest. Danke, Herr, für all die Dinge, die wir in unserem Leben erlebt haben, auch für all die Dinge, die wir nicht mögen. Wir danken dir, Herr. Im Namen Jesu Christi beten wir. Amen.